Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Es ist bereits die 87. Folge und HWLZZ.
Was?
HWLZZ. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
Mann, bist du geizig.
Kannst du nicht mal. HWLZZ.
Jetzt spricht jetzt schon in Abkürzungen, du bist so geizig.
Ja, beginnen wir heute mal ausnahmsweise mit einer Inhaltsangabe. Was ist in dieser Sendung zu erwarten? Das erste Thema wird spickmich.de sein.
Also wir müssten den Zuhörern auch mal erklären, warum wir heute damit beginnen, weil wir die Beiträge alle schon gemacht haben und wissen, was drin ist.
Ja. Also spickmich.de, da hast du doch bestimmt wieder was zu erzählen. Eben hast du was gesagt von den Gänsen, die man früher gespickt hat.
Ja, ja, mit Speck hat man die Gänse gespickt und so. Aber darum geht es, glaube ich, hierbei nicht, sondern hier geht es darum, eigentlich ein Wunschtraum für uns früher in der Schule, dass wir unsere Lehrer beurteilen dürfen, können und das auch öffentlich machen, damit jeder weiß, wie wird denn dieser Lehrer beurteilt? Was erwartet mich, wenn der plötzlich nächstes Jahr mein Klassenlehrer wird?
Ja, und wir konnten das damals nur mit so, in so schwarzen Zirkeln machen, sagen, das ist ein blöder Kerl oder ja, so irgend sowas. Heute kann man das öffentlich machen. Es wird diskutiert, ob sowas überhaupt geduldet werden kann. Es gibt Gerichtsurteile.
Und Lehrern gefällt das nicht unbedingt. Zumindest eine Lehrerin, die hält immer noch aus.
Und übermorgen gibt's wieder ein neues Urteil. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt.
Am 30. Januar wird es das Urteil geben.
Dachstuhl ist immer ein Begegnungszentrum im Saarland und da werden immer tolle wissenschaftliche Themen gewälzt. Diesmal sind es neuronale Netze und wir sprechen mit Frau Professor Barbara Hammer von der TU Clausthal-Zellerfeld. Und ich finde, das ist schon interessant.
Unglaublich interessant und vor allen Dingen auch die Wege, die die Forschung jetzt mittlerweile geht. Es sind ja nicht mehr einfache Vorwärtsnetze, sondern mittlerweile kann man ja auch Erfahrungen rückwärts mit einbeziehen.
Dann der 100-Dollar-Laptop.
Heißt der nicht 150 oder
175 im Moment. Mhm. Der 100-Dollar-Laptop, damit haben wir angefangen. Da hatten wir auch im Sommer ein sehr schönes Interview gehabt mit einem MIT-Mitarbeiter.
Ja, ich warte auf den 75-Dollar-Laptop.
Der kann auch sein, weil da gibt es Querelen bei dem 175-Dollar-Laptop. Und den Stand der Dinge wollen wir jetzt mal kurz nachher besprechen.
Am Ende der Sendung.
Am Ende der Sendung.
Aber jetzt geht's erstmal los.
Spick mich!
In der letzten Zeit hört man öfter von spickmich.de und das ist nun keine Anleitung, um irgendwie in der Schule zu schummeln, sondern ganz im Gegenteil, hier werden Dinge nach außen getragen, öffentlich gemacht, die es früher so in der Art gar nicht gab. Bernd Dix ist bei uns im Studio, schönen guten Tag.
Hallo.
Herr Dix, Sie sind einer von dreien, die spickmich.de gegründet haben.
Ich bin dabei, seitdem das Ding online ist. Die drei Gründer sind Tino Keller, Manuel Weißbrot und Philipp Weidenhiller. Die haben auf einer Uni-Party damals die Idee gehabt, weil sie einfach gesagt haben, warum ist das eigentlich so, dass wir an der Uni, weil wir alle Studenten sind, warum ist das so, dass wir an der Uni Feedbackbögen jedes Semester quasi bekommen und dann unsere Dozenten benoten und denen ein Feedback über ihre Leistungen geben? Und warum war das einfach in der Schule nicht so?
Aber es ist ungewöhnlich, dass man den Lehrer in der Schule beurteilen kann, muss man schon sagen.
Bisher ja, die Idee war ja vielleicht auch, es gibt ja meinprof.de, wo man die Professoren beurteilen kann. Das existiert ja schon ein bisschen länger, dass man sagt, warum die Lehrer nicht in der Schule, ist genauso wichtig.
Ja, genau. Also es ist einfach unheimlich wichtig und es ist einfach fast gar nicht möglich für Schüler einfach mal wirklich Kritik an einem Lehrer zu äußern, ohne Angst haben zu müssen, ich kriege jetzt hier einen auf den Deckel, weil es gibt leider viele Lehrer, die einfach nicht so souverän sind, um mit dieser Kritik angemessen umzugehen.
Nun gibt es da ja eine Lehrerin, die da vehement dagegen ist und die klagt auch dauernd.
Es gab eigentlich mehrere, unter anderem auch eine Schulleiterin, aber die sind alle weggebröckelt. Die haben dann eingesehen, dass sie es nicht schaffen. Aber die eine ist übrig geblieben, die ist hartnäckig.
Kennen Sie sie eigentlich?
Wir haben die persönlich noch nie kennengelernt. Wir kommunizieren auch immer nur über unsere Anwälte, was echt schade ist eigentlich. Aber wir wissen auch, dass das nicht nur die Lehrerin persönlich ist, sondern dass da auch eine Gewerkschaft hintersteckt. Also von daher ist da schon etwas anderes Ansinnen wahrscheinlich auch hinter.
Ich meine, es ist vielleicht unangenehm, wenn man als Lehrer in die Öffentlichkeit gezerrt wird und da steht, also der Lehrer wird von uns Schülern benotet mit einer 5. Würde mir auch nicht gefallen, wenn sowas passiert. Aber kann man denn überhaupt etwas dagegen machen? Ist das eine Beleidigung? Ist es ja nicht. Sondern man macht öffentlich, wie von den Schülern ein Lehrer beurteilt wird. Darf man sowas wirklich? Ich meine, wenn die Gerechte ja sagen, ja, aber unangenehm ist es doch.
Naja gut, es geht hier ja auch nicht um die persönlich, also um den Lehrer als Person, also was der in der Freizeit macht, interessiert uns nicht oder das interessiert auch die Schüler nicht, sondern Spick mich da ist da ein ganz klares Meinungsforum für die Leistungen eines Lehrers. Die Schüler können anhand einer Note in 10 Kategorien, quasi in 10 Fächern entscheiden, ist zum Beispiel guter Unterricht, macht der Lehrer das gut oder schlecht, 1 bis 6, ist er fachlich kompetent, gut vorbereitet und so weiter und so fort. Und das sind durchaus Sachen, die Schüler gerne mal äußern möchten und wenn ein Lehrer eine 5 bekommt, dann sollte er sich nicht darüber ärgern, dass es im Internet steht, sondern sollte er sich eher vielleicht mal darüber nachdenken, also einfach mal Gedanken machen, warum habe ich diese Note bekommen? Denn Spick mich ist wirklich dafür, setzt sich dafür ein, dass Spaß oder Frustbenotung werden einfach aussortiert. Das können wir anhand eines Computersystems machen. Wir haben uns viele Abweichungsgleichungen dazu einfallen lassen, die einfach dafür sorgen, wenn zum Beispiel ein Schüler einer Lehrerin in allen 10 Kategorien eine 6 verteilt, die Lehrerin aber vorher schon von 20 Schülern mit einer 2 benotet worden ist, dann ist das natürlich klar, dass es eine Frust- oder eine Spaßbenotung ist und die fliegt dann raus.
Hm. Wann wird die denn veröffentlicht, diese Benotung? Bei einer Meinung schon? Hm. Oder müssen da 10, 20, 30 oder was zusammenkommen?
Es ist so, dass mindestens 15 Schüler einer Schule angemeldet sein müssen und es müssen mindestens 5 Schüler einen Lehrer benotet haben. Wobei wir auch da nochmal dann gucken, sind zum Beispiel E-Mail-Accounts, hat sich jemand mit mehreren E-Mail-Accounts angemeldet? Solche Manipulationswege können wir auch erschließen und natürlich dann auch löschen. Also das Oberlandesgericht hat letztens in seinem Urteil gesagt im November, dass wir in ausreichendem Maße eben gegen Manipulation und diesen Pranger vorgehen. Und insofern hatte das Oberlandesgericht ja damals auch schon gesagt, Spick mich ist legal.
Mich hat's ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Ich habe das gelesen in der Zeitung und dachte, oi, 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 wenn die jetzt von Kadi gezogen wären, was wird das Gericht denn da sagen? Und ich dachte eigentlich, es käme so ein bisschen mehr heraus, also das ist verboten, was ihr da macht. Dass es da so erlaubt wurde und wahrscheinlich auch demnächst wieder erlaubt werden wird, das kann man, glaube ich, schon fast ablesen, da hat mich gewundert. Finde ich toll.
Ja, es ist eine Meinungsfreiheit. Schüler haben auch das Recht, ihre Meinung zu äußern. Ob sie das jetzt in einem Internetforum machen, über ihre angesagte Band Tokyo Hotel, die sie gut oder schlecht finden, oder ob sie das über die Leistung der Lehrer machen. Wir haben das Ganze natürlich dann kanalisiert und auch ein bisschen auf die Spitze getrieben vielleicht, indem wir eine eigene Plattform dazu errichtet haben, nämlich Spick mich. Und ich meine, es ist wirklich die Meinungsfreiheit der Schüler, die hier einfach nur stattfindet. Das ist halt Demokratie. Und Lehrer sind ja auch nicht die einzigen, die im Internet benotet werden. Wir haben soeben über die Professoren gesprochen. Bei ciao.de werden Handwerker beispielsweise benotet oder Dienstleister allgemein. Und insofern hätte uns das gewundert, wenn das Gericht da gegenteilig entschieden hätte.
Wir werden auch benotet. Wir kriegen E-Mails, wo drin steht, was habt ihr da verbrochen? Was ihr macht.
Gibt es denn direkte Kontakte von euch zu Lehrern und was sagen die?
Ja, wir haben viel Kontakt zu Lehrern.
Die gut bewertet werden.
Nein, auch die nicht so gut bewertet werden. Die fragen dann zum Beispiel, ja, was kann ich machen? Gut, da sind wir eigentlich dann der falsche Ansprechpartner. Wenn da ein Lehrer sieht, ich bin von 50 Schülern mit einer 4 benotet worden, dann können wir ihm nicht sagen, was er falsch macht, sondern das muss er dann selber erkennen oder muss die Schüler im Zweifelsfall fragen. Und das ist ja auch so der logische Weg. Wir sind eigentlich so der Anhaltspunkt, wie ein Lehrer ja zum Beispiel sehen kann, was denken denn die Schüler über meine Leistung? Und wenn da steht, das ist nur ausreichend, dann ist es wirklich höchst Eisenbahn, dass der Lehrer mit den Schülern in Kontakt tritt.
In anderen Ländern ist ja die Lehrereinstellung ganz anders geregelt. Ich glaube, Holland ist da schon anders, dass die Eltern die Lehrer abwählen können. Die können sagen, mein Kind, bitte nicht bei diesem Lehrer. Und dann, da die auf Zeitverträgen sind, ist der Vertrag am Ende.
Ja, es gab auch mal einen Artikel von der NZZ aus Zürich, der Schweiz, die gesagt haben, mit Spick mich wird nie wieder ein Lehrer eingestellt, der keine gute Note hat. Das ist natürlich schon eine sehr krasse Vorstellung, aber so ist ja auch das deutsche Schulsystem nicht gegliedert. Ich sehe aber auch, weil ich mich gerade im Rahmen eines Buchprojekts sehr intensiv damit beschäftigt habe, das Problem der Lehrerausbildung. Also es ist einfach so, dass die Lehrer halt anfangs den theoretischen Stoff aufsaugen und dann erst nach 6, 7 Jahren an die Schule kommen und dann merken, oh Mist, das ist eigentlich das Falsche, was ich hier mache. Und sie trauen sich dann oftmals nicht, doch noch einen anderen Weg einzuschlagen.
Und jetzt gibt es einen Termin, das ist der 30. Januar. Genau. Das heißt, steht ihr wieder vor Gericht.
Landgericht
mit euren Anwälten oder geht ihr selbst dahin?
Am 30. ist nur noch die Urteilsverkündung. Da ist es so, dass wir da persönlich nicht erscheinen müssen. Wir haben es aber zu den Verhandlungstagen immer so gehandhabt, dass wir dort persönlich erscheinen. Die Lehrerin ist bisher nicht erschienen, wie gesagt, hat sich immer entschuldigen lassen oder ähnliches oder war krank oder auch was ähnliches.
Und habt ihr die auch gut benotet? Oder?
Also wir haben noch kein Richterbenotungsportal entwickelt.
Wie sieht denn die durchschnittliche Note für die Lehrer aus?
Gut, 2,7 ist die Durchschnittsnote. Wir haben eine 500.000 Schüler, die insgesamt benotet haben und 250.000 benotete Lehrer an weiterführenden Schulen. Und mit einer 2,7 finde ich, ist das nicht schlecht. Also ich hatte im Abi eine 3,1.
Wie viele Sechsen sind dabei?
Ich weiß nur, dass die Fünfen unter 5% sind. Also nur 5% aller Lehrer haben eine 5 vor dem Komma. 65% aller Lehrer haben eine 1 oder eine 2 vor dem Komma. Also es ist wirklich so, dass ein Großteil der Lehrer einen guten Job macht aus Sicht der Schüler, aber es gibt halt überall, und das gibt es auch in jeder anderen Firma, sage ich jetzt mal so, ein paar Leute, die halt nicht so gut sind.
Habt ihr Rückmeldungen von Schülern, die sagen, wir bekommen nächstes Jahr einen neuen Lehrer und haben nachgesehen und der hat schlechte oder hat gute Benotungen bekommen von den anderen Schülern? Was müssen wir jetzt tun? Wie können wir mit dem umgehen? Gibt es sowas?
Wie können wir den verhindern?
Meistens wissen die Schüler nicht, welche Lehrer jetzt an die Schule kommen, sondern die kriegen die meistens dann vorgesetzt. Also insofern hatten wir solche Anfragen noch nicht. Aber wir wissen, dass anscheinend auch die Rektoren, wenn sie neue Lehrer einstellen, schon mal bei Schwick mich reingucken. Das haben wir schon gehört. Denn einige Lehrer haben uns angeschrieben und wollten wissen, ob das denn so ist, dass auch die Rektoren da reingucken können.
Also spickmich.de war meiner Meinung nach längst überfällig. Ich bin froh, dass es so etwas gibt. Ich hätte mir gewünscht, früher zu meiner Schulzeit hätte es so etwas schon gegeben.
Das gab es nur so schwarze Zirkel, wo das dann...
Ja. Und ich drücke euch die Daumen, dass es weitergeht. Vor allen Dingen, dass ihr auch die finanzielle Plattform findet, dass ihr weiter existieren könnt und unseren Schülern dann die Möglichkeit zu geben, den Lehrern zu sagen, was sie von ihnen halten. Dankeschön.
Danke auch.
Dagstuhl, Schloss Dagstuhl im Saarland ist ein beliebter Ort, wo wir gerne hinschalten, denn da passiert eine ganze Menge. Das ganze Jahr über finden dort Seminare statt. Es sind ausgezeichnete Wissenschaftler dort zu finden. Ich habe gelernt, 11.000 Übernachtungen pro Jahr. Da kann man sich vorstellen, das ist doch schon eine ganze Menge. Und jetzt ist dort ein Seminar, wir werden es gleich erfahren. Es geht dabei um neuronale Systeme. Und um das Wort rekurrent, das müsste ich mir wahrscheinlich neu erklären lassen. Und am Telefon haben wir Frau Professor Barbara Hammer. Sie kommt aus Clausthal-Zellerfeld von der TU. Und ich stelle die Frage, neuronal und rekurrent, wie hängt das zusammen?
Guten Tag.
Guten Tag.
Ich freue mich, dass Sie hier mir diese fantastische Frage stellen. Neuronale Netze sind ja einfache Modelle, die quasi Neuronen im Gehirn versuchen, mit einfachen Methoden zu modellieren, sodass man sie auch in technischen Anwendungen anwenden kann. Und Rekurrenz bedeutet jetzt, dass so neuronale Netze auf die Vergangenheit reagieren können und quasi mitbehalten können, was sie schon mal gesehen haben. Also ein Beispiel wäre, Sie können so neuronale Netze in der Robotik anwenden und ein Roboter fährt ja im Raum eventuell irgendwo lang. Und wenn er jetzt weiß, dieser Weg war falsch, dann merkt er sich das und kann dann den Weg entsprechend adaptieren. Also Rekurrenz heißt quasi, dass man zeitlich eine Rückkopplung hat, die den Zustand eines Netzes ja aufgrund von zeitlichen Gegebenheiten.
Ist man an diesen Aufgaben früher nicht verzweifelt? Ich weiß noch, in der Robotersteuerung für Staubsauger, da hat man auch versucht, so etwas zu lernen. Er weiß, wo der Stuhl steht, er weiß, wo das Tischbein ist und hat dann aufgegeben nachher und hat gesagt, wir machen das Ganze per Zufall. Und dann macht er auch alles irgendwann einmal und hat dann eigentlich dieses Prinzip verlassen, weil es damals zu kompliziert war.
Das Problem ist halt, das Training von solchen Netzen funktioniert ja normalerweise datengetrieben. Und wenn Sie jetzt rekurrente Netze trainieren wollen, ist es immer noch ein ungeheures Problem, diese effizient zu trainieren, sodass Sie über die Zeit hin nicht Sachen vergessen. Und genau das ist eine Sache, wo das Seminar eben ansetzt. Es gibt neue Modelle, die eben in dem Fall aus der Hirnforschung kommen, wo man versucht, quasi die zeitlichen Gegebenheiten auszubreiten. Das sind dann sogenannte Reservoirs, sodass sie in jedem Zeitpunkt effizient zugreifbar sind. Und das könnte halt einen Durchbruch im effizienten Training bringen. Also bisher war es halt nicht wirklich möglich, rekurrente Netze effizient zu trainieren. Das könnte sich in Zukunft ändern.
Diese Netze, Frau Professor Hammer, ist das reine Software oder gibt es die auch schon als Hardware?
Es gibt Feed-Forward-Netze als Hardware, das ist ein großes Forschungsgebiet gewesen. Wobei ich denke, die sind nicht wirklich serienmäßig eingesetzt, weil die Software-Simulationen halt hinreichend effizient sind. Rekurrente Netze gibt es meines Wissens nicht.
Wie sieht denn so eine Software-Simulation aus? Wenn Sie Neuronen simulieren oder emulieren wollen, eine biologische Neuronen, die haben ja mehrere Eingänge und mehrere Ausgänge. Wie machen Sie das in der Software? Ist das veränderbar? Gibt es da auch die Möglichkeit, dass sich ein solches Netz, während es rechnet und lernt, verändert?
Ja, natürlich. Also es gibt verschiedene Software. Es gibt Software mit fantastischen visuellen Möglichkeiten, also wo man direkt am Bildschirm quasi einstellen kann, ich möchte so viel Eingänge, so viel Ausgaben haben. Und diesem Netz können Sie jederzeit Beispiele füttern, sodass es aufgrund der Beispiele sein Verhalten adaptiert und diese Beispiele quasi auch so abbildet, wie Sie denn möchten. Also konkret, wenn da ein Roboter ist und der kann bisher zum Beispiel nicht die Steckdose finden, Sie zeigen ihm, so findest du die Steckdose.
Wie zeige ich ihm das?
Ja, wie zeige ich ihm das?
Finger geht's ja nicht, oder?
Also das de facto muss man, das ist ja ein Computer, kodieren, was es heißt, also was sind die Eingaben, das heißt, was wäre jetzt meine Trajektorie, was wäre meine Sensorik und was ist eine korrekte Ausgabe, also wie muss ich mich tatsächlich verhalten. Und das wären tatsächlich dann Sensordaten oder irgendwie abstrahierte Informationen, die man in einen Computer eingeben kann. Das ist abhängig, also wenn Sie einfach ein Bilderkennungssystem haben zum Beispiel, können Sie ein Bild eingeben als in irgendeinem Format und als Ausgabe halt eine Klasse ausgeben, wie das ist eine Steckdose oder das ist keine Steckdose, also ein Vektor 01.
Also man ist da schon weiter, als dass man da irgendwelche Sender in die Ecke stellen muss und dann das Steckdose anschließen muss. Das gibt ja Roboter, Staubsauger, die fahren in der Gegend rum und dann, wenn sie merken, aha, die Power lässt nach, dann fahren die in das Gehäuse rein und lassen sich wieder aufladen. Die finden das aber, glaube ich, dass indem sie irgendwie was anfunken und was anpeilen, wo ist denn meine Steckdose?
Ja, also das Problem ist ja, wenn Sie in einem völlig unbekannten Raum sind, können Sie nicht automatisch die gezielt eine Steckdose finden. Mhm. Was Sie natürlich können, ist für eine konkrete, zum Beispiel eine konkrete Wohnung, lernen lassen, wo da und da sind Steckdosen. Das heißt, der Roboter kann zum Beispiel herumfahren. Wenn er zufällig auf eine Steckdose trifft, kann er die erkennen aufgrund seiner gelernten Bilder und kann sich dann merken intern, da waren Steckdosen, kann sich quasi intern eine Karte.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, eine Systematik, mit der ein solcher Roboter einen Raum erkundet, gibt es nicht.
Nein, also im Endeffekt, im schlimmsten Fall muss das zufällig sein, weil Sie ihn ja in irgendein Labyrinth setzen können, was komplett anders aussieht, als was vorher war. Also das kann es theoretisch nicht geben, würde ich mal behaupten.
Aber mit mir könnten Sie das machen.
Mit Ihnen?
Ja, wenn Sie mich in einen Raum stecken und sagen, such mal Steckdose, das finde ich.
Ja, aber Sie müssen auch suchen. Das heißt, Sie müssen herumschauen und sobald etwas Steckdosenähnliches ist, fokussieren Sie darauf und gehen dorthin. Und das kann natürlich ein Roboter auch. Das heißt, er kann einen visuellen Eindruck bekommen und sehen, aha, da ist etwas, was in der Steckdose aussieht. Gehe ich mal gucken. Wenn Sie auf den Mars kommen und ich sage, ich habe eine Steckdose versteckt, würden Sie genauso rumsuchen müssen.
Die haben wahrscheinlich auch ganz andere Spannungen da.
Ja, das sind dann technische Details. Ja.
Uns hat mal ein Professor gesagt aus Dortmund, Roboter war sein Arbeitsgebiet. Okay. Ich wäre schon zufrieden mit der Arbeit, wenn ich einen Roboter bauen könnte, der aus dem Zimmer herausfindet. Und zwar aus jedem Zimmer herausfindet. Denn es gibt so viele Türknaufe und es gibt Schiebetüren und das und das und das und das. Da ist man heute wahrscheinlich auch noch nicht ganz fertig damit.
Man wird da nie fertig, weil die Türknäufe sich ja jederzeit ändern können. Das Intelligente an diesem System ist ja, dass sie mitlernen können. Das heißt, wenn die Türknäufe sich ändern, können sie halt mitlernen, wenn sie ihnen einmal sagen, das ist jetzt ein neuer Türknauf, dass neue Türknäufe jetzt auch so aussehen können und so bedient werden können.
Und so ähnlich hat mir der Isa von der Malzburg mal gesagt, ich wäre zufrieden, wenn mein Computer einen Hut erkennen würde. Das sind diese Probleme.
Lassen wir uns mal dieses eine Problem etwas neuer beleuchten. Näher beleuchten. Diese Sache mit der Tür. Es gibt unterschiedlichsten Arten und Formen von Türklinken, Türknöpfen. Die einen werden gedreht, die anderen gezogen, eine Klinke nach unten. Wenn sie nach unten nicht geht, nach oben oder wie auch immer. Uns Menschen fällt es relativ leicht. Wir spielen, wir versuchen, wir probieren blitzschnell alle denkbaren Möglichkeiten und in sehr hoher Wahrscheinlichkeit finden wir auch die Möglichkeit, diese Tür zu öffnen. Solche Algorithmen wie bei uns, die wir ja auch erlernt haben, die nicht angeboren sind, kann man aber noch nicht nachbilden, oder?
Also da kommt man ein bisschen weg von rein rekurrenten neuronalen Netzen. Man kann solche Mechanismen mit Trainingsalgorithmen verbinden, die sich Reinforcement Lernen nennen. Also das, was eine Möglichkeit ist, halt...
Wie heißen die? Reinforcement?
Reinforcement, also verstärkendes Lernen. Das heißt, wenn man nicht direkt sagen kann, dieses Signal, so und so muss es aussehen und das ist korrekt, also rumspielen. Das kann man ein bisschen nachbilden, indem man quasi den Rechner auch herumspielen lässt, also eine Mixtur macht aus schon bekannten Aktionen, wie ich probiere mal zu drehen, ich probiere mal die Klinke zu drücken und Zufallsexperimenten, Zufallsaktionen. Und sobald es klappt, kann man eben ein Signal zurückschicken und sagen, das war jetzt gut, stell dir jetzt im Fall eines rekurrenten Netzes deine Verbindung so ein, dass dieses wahrscheinlich wird in der Zukunft, dass du auch Türklinken so adressierst. Das wäre aber genau wie beim Menschen halt eine Mixtur aus herumprobieren, also zufälligen Aktionen und dem Versuchen schon bekannter Aktionen eben von bekannten Türklinken, was sie ja auch machen würden. Und das Schwierige dabei ist eben natürlich, wenn es komplett unbekannte Aktionen sind, die noch nicht in einem, die überhaupt technisch nicht möglich sind, das kann man natürlich nicht einfach so einstellen. Also sie müssen natürlich auch die Effektorik entsprechend bauen. Und ich denke, da gibt es noch ein großes Problem.
Warum ist es denn so schwer, das, was uns so leicht fällt, auf Maschinen zu übertragen? Liegt es daran, dass wir noch nicht verstanden haben, wie wir denken? Oder ist es einfach nur schwierig, in unseren Kopf in ein Modell zu übertragen?
Also es liegt an verschiedenen Sachen. Ich denke, im Bereich der Robotik liegt es viel auch wegen an der Effektorik. Es liegt aber natürlich auch daran, das ist Bestandteil des Seminars, dass wir nicht verstanden haben, wie der Mensch wirklich Informationen repräsentiert im Gehirn. Also wenn ich zum Beispiel eine sehr lange Aktion habe, wie stelle ich die überhaupt dar? Was sind wichtige Informationen, was sind unwichtige Informationen? Und das ist überhaupt noch nicht geklärt, da wollen wir auch ein bisschen hereinschauen. Also wie wird wirklich Information im Gehirn kodiert und wie kann der Mensch denn im Gehirn während der Aktion die wichtige Information herausfinden und die Signale so ändern, die Verbindung so ändern, dass es besser ist.
Wir sprechen von Darkstuhl, das sind meistens so um die 30 Teilnehmer in dem Seminar, meistens international besetzt. Ja, genau. Es gibt wahrscheinlich auch amerikanische Professoren und Schweizer Professoren und Österreicher, das ist immer ganz fantastisch. Gibt es dann auch ein Ergebnis von dem Seminar, kann man das irgendwo nachlesen?
Es gibt ja online schon während des Seminars Abstracts und Folien der Vorträge, die hier stattfinden. Wir haben, was aber nur intern zugreifbar ist, ein Wiki, wo wir halt unsere Diskussionsergebnisse darstellen. Es wird, das ist auch üblich bei DAX-Seminaren, direkt Proceedings, sogenannte Drops-Proceedings, Ergebnisse geben. Und wir werden wahrscheinlich in einem Fachjournal ein Special Issue zu diesem Bereich herausgeben wollen. Aber das ist unterschiedlich, die Seminare.
Adresse DAX-Stuhl.de?
www.dagstuhl.de ist das können Sie alle Dagstuhl-Seminare finden. Da gibt es sehr viel Interessantes.
Ist das Ihr erstes Dagstuhl?
Nein.
Okay. Nein, dann noch viel Spaß. Ich weiß, die Abende sind sehr interessant dort. Ja. Auch der Wein ist nicht schlecht.
Ja, der ist sehr gut.
Und sehr, sehr viele interessante Gespräche sind möglich. Vielen Dank für das Gespräch.
Genau wie dieses Gespräch. Auch ich möchte mich verabschieden. Aber wenn Sie irgendwann unter den Seminarteilnehmern mal einen Roboter finden, rufen Sie an. Wir machen sofort eine neue Sendung daraus.
Dankeschön.
Der sogenannte 100-Dollar-Laptop, das war mal ein schöner Traum. Man wollte jetzt wirklich in den Ländern, wo das Geld nicht so im Überfluss vorhanden ist, die Möglichkeit bieten, dass man auch dort teilnimmt an einem Computer. Ein Computer mit Handkurbel, einem kleinen Display, das war eigentlich die erste Vorstellung. Und die ist aber schnell in Scherben aufgegangen.
Aus den 100 Dollar wurden dann 175 Dollar.
Erstmal 150.
150, 175 Dollar. Und jetzt liegen die Scherben auf dem Boden und vielleicht wird gar nichts mehr draus.
Intel ist zum Beispiel ausgestiegen aus diesem Projekt.
Warum eigentlich?
Vielleicht, weil die AMD-Prozessoren in diesem 100 Dollar, sogenannten 100 Dollar Laptop drin hatten. Man weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite
war ja auch Linux drin.
Ja, und dann hat sich plötzlich Microsoft da reingedrängt. Vermutlich haben die gedacht, wenn es jetzt Millionen, zig Millionen von diesen Billig-Notebooks gibt mit Linux da drauf, dann könnte es natürlich sein, dass die, so wie wir das gemacht haben seit Jahrzehnten, vorprogrammiert werden auf Linux und später kein Windows kaufen. Und deswegen haben sich da reingequetscht und haben da quasi ihr Betriebssystem verschenkt.
Also ich hatte letzte Woche so einen in der Hand gehabt, zum ersten Mal konnte ich mit rumspielen. Da war aber noch Linux drauf und ist schon ein bisschen wackelig gewesen, die Kiste. Aber der Bildschirm,
Was meinst du mit wackelig?
Ja, nun, das war alles nicht so, war alles viel Plastik und...
Ach, das Gehäuse oder so?
Das Gehäuse
und so. Ich dachte, Linux
ist wackelig. Nein.
Da hättest du aber jetzt was gesetzt.
Der Bildschirm, der ist fantastisch im Grunde genommen. Und das Netz hat auch wunderbar funktioniert. Die Tastatur hat mich so ein bisschen erinnert an den Sinclair Spectrum. So eine Gummitastatur.
Naja, und Generationen sind damit groß geworden und haben ihre ersten Schritte damit geübt.
Und man hat mir gesagt, dass das Netz also relativ stark sogar da ist, dass man durchaus fast 1 Kilometer weit hätte senden können bei freier Sicht.
Mhm. Also die Idee ist natürlich wahnsinnig gut gewesen, dass jetzt diese daran teilnehmenden Firmen anfangen, sich zu streiten und ihre eigenen Freunde zu sichern.
Ja, aber nicht nur die Firmen, sondern jetzt steigen ja auch die Personen aus.
Ja.
Da gab es ja die Mary Lou Jepsen, der habe ich übrigens eine E-Mail geschickt, wir würden gerne ein Gespräch mit ihr führen, ist weit weg über den Teich nach Amerika, ist wahrscheinlich noch nicht da, zumindest die Antwort ist noch nicht da.
Die Mail ist noch nicht da,
Die Antwort ist noch nicht da. Mhm. Und die ist jetzt ausgestiegen aus diesem $100-Laptop-Projekt, OLPC, glaube ich, hieß das Ganze, One Laptop per Child. Und die hat jetzt eine eigene Firma aufgemacht, hat auch bekundet, dass sie jetzt mal Geld verdienen will. Und sie spricht davon, dass sie mit einem $75-Laptop aufmarschieren will.
Der wird dann wahrscheinlich 175 kosten, wie der jetzige. Also, ich habe letzte Woche Informationen bekommen aus Irland. Da bekomme ich ab und zu mal etwas her. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Intel ist ganz kräftig dabei zu basteln. Die wollen einen Computer auf einen Chip herstellen, wo im Grunde alles drauf ist. Wo die Grafik drauf ist, der Sound drauf ist, das Netzwerk, alles auf einem Prozessor-Chip, wo man so gut wie keine Peripherie mehr braucht, so ein bisschen Speicher und ein paar kleine Sachen. Selbst USB und der Netzwerkanschluss soll schon drauf sein, nur für WLAN. Da hat man noch nicht die Möglichkeit gefunden.
Es gibt ja auch Intel WLAN. Das ist
ja klar, aber hier geht es darum, dass man einen Computer auf einem Chip integrieren will. Ja. Und dann
jetzt fehlt eigentlich nur noch Microsoft dazu.
Na, für dich vielleicht, für mich nicht.
Nein, weil da haben wir immer so schön zusammengearbeitet. Ist das nicht vielleicht so, dass Microsoft sich jetzt dafür interessiert,
was Linux runterkommt? Was Intel und Microsoft die Zusammenarbeit betrifft, habe ich meine eigene Meinung.
Ja,
der Dr. Achim Becker hat mir vor 10 Jahren oder 12 Jahren mal gesagt, die rechnen sich gegenseitig reich. Anschließend hat er mich angerufen und hat gesagt, dafür habe ich Prügel bekommen. Aber es war doch immer so.
Ja,
Microsoft hat ein Betriebssystem aufgeblasen, das die alten CPUs nicht mehr konnten. Daraufhin konnte Intel dann neue CPUs verkaufen und die Industrie neue Rechner.
Microsoft damit es wieder neue Programme machen.
Und so weiter. Und genauso wird es hier auch werden. Nein, ich sehe nur, dass wirklich die Mächtigen, diese Hardware-Mächtigen dieser Welt, vielleicht diese Idee in irgendeiner Art aufgreifen, wenn es ein Geschäft wird, wenn man wirklich auf einen einzigen Chip einen kompletten Rechner aufbauen kann. Und dann kann man so ein Ding mit einer Tastatur, die ja nichts mehr kostet und einem Display, was auch nicht mehr so teuer ist, wirklich zu solchen Preisen im Markt bringen. Und unterm Strich muss ich sagen, wäre es mir sogar egal. Wenn jeder auf dieser Welt sich sowas leisten könnte, dann wäre mir das egal, wer das macht.
Wir sind gespannt, was die Frau Jepsen da zustande kriegt, ob das $75 wären oder 275. Auf jeden Fall.
Wäre mir sogar egal, ob da Windows drauf wäre.
Ja, das ist,
ist auch egal. Hauptsache Rechner für jeden auf der Welt.
Da wir ja so gut vorgearbeitet haben, wissen wir jetzt schon, was in der nächsten Sendung kommt. Zumindest ein Thema, das sollten wir mal kurz ansprechen.
Patelun. Was ist das?
Ein Künstler.
Sollen wir die Leute mal raten lassen bis nächste Woche? Aber vielleicht finden die ja im Internet
etwas. Ja, klar.
Das ist sicherlich ein Thema, das ist ganz heiß. Und Patelun ist eine schillernde Figur, unglaublich intelligenter Mann. Und vor allen Dingen, er tut etwas für uns, für die Datensicherheit, für die Gesellschaft. Einer von denen, der nicht gewohnt ist, den Mund zu halten.
Ja, das sind wir ja auch so Typen irgendwie. Mhm, ja, wir machen da ja mit auf dieser Welle da. Und wir heben den Daumen.
Warum denn? Du hast einen schnellen Daumen heute, statt einfach den Leuten da draußen noch einmal zu sagen, dass wir nächste Woche nicht nur dieses eine Thema haben.
Sondern?
Wir haben noch mehrere Themen.
Jetzt der Daumen.
Jetzt? Na gut, er drängelt so. Du hast wohl einen langen Nachspruch. Also ich tue auch meinen Daumen hoch.
Ja,
und dann,
genau.
Und EPIB und jetzt? Und wofür brauchst du jetzt die Zeit noch? EPIB? Und? Nichts mehr? Tatütata, Kikeriki, Zicke-Zacke, Heu, Heu, Heu. Und was fällt dir noch ein?
EPIB.
Das hatten wir doch schon.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.